Heute bei «Apropos», der wichtigste Linke von der Schweiz. Zuerst geht es bei der AV-Abstimmung um eine 13. Rente. Dann um einen Lohnschutz bei einem neuen Abkommen mit der EU. Bei beiden Themen hängt ziemlich viel von einem Mann ab, im Gewerkschaftschef Pierre-Yves Maillard.
Also Herr Blocher, die Schweizer Bevölkerung kommt heute zum gleichen Schluss. Viele auch in ihrer Partei sagen, genug ist genug, jetzt nehme ich meine zusätzliche Rente.
Seit Jahrzehnten ist Pierre-Yves Maillard eine bestimmende Figur bei der SP. Als Nationalrat, als Regierungsrat, als Ständerat. Und eben als Chef vom SGB, vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund. Was macht Maillard besser als andere? Was schlechter? Und wie fest geht es bei den linken Themen in diesem Jahr auch um seine Zukunft? Clarissa Rien, Bundeshauschefin von Tamedia, war mit Maillard unterwegs. In der Beiz.
Moi, je vais prendre la planchette à Pérou.
La grande.
Im Büro.
Man muss den Arbeitnehmenden etwas anbieten, das sie akzeptieren könnten.
Und irgendwann hat er sogar noch gesungen.
Travailler encore. Forger l'acier rouge avec mes mains d'or.
Jetzt schon Clarissa Rien bei mir im Studio zur neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Ich heiße Philipp Loser. Hallo Clarissa.
Hallo Philipp.
Clarissa, wenn man sich Texte über Pierre-Yves Maillard anschaut, die nur schon in diesem Jahr rausgekommen sind, dann kommt man zum Schluss, der macht alles außer schwarz schneien.
Ja, übertrieben, wenn wir jetzt da nicht gerade schon von Anfang an, aber es ist schon so, es ist sehr viel Positives über ihn geschrieben worden. Und er hat auch bei vielen Leuten einen guten Ruf, interessanterweise eben auch bei den Bürgerlichen. Also einfach bei Leuten, die sonst ganz anders politisch eigentlich ticken. Ich glaube, das ist, weil er schon sehr lange Politik macht, weil er es geschickt macht, weil er weiss, wer er muss an seiner Seite haben und auch, wie man die Leute für sich gewöhnt. Aber alles, das kann er ganz sicher nicht. Und es gibt etwa ähnlich viele Leute, die ihn loben, wie Leute, die sich über ihn nerven.
Im Blick hat es geheissen, er sei der Mann vom Jahr, obwohl das Jahr wirklich noch nicht alt ist. Kann man das heute schon sagen?
Es ist schon noch ein bisschen früh, aber er ist bei den grossen Politthemen von diesem Jahr wichtig. Du hast es vorher schon angesprochen, AHV. Dort hat es eine Initiative von den Gewerkschaften für die 13. AHV-Rente und dort muss er ganz vorne anstehen, die will er unbedingt durchbringen. Und wenn ihm das würde gelingen, dann wäre das natürlich ein Riesenerfolg, weil gewerkschaftliche Initiativen scheitern in der Schweiz in aller Regel. Mhm. Und nachher kommen Krankenkassenprämien. Dort geht es zwar mehr um die SP, aber auch dort werden Gewerkschaften helfen. Und es geht eben um Europa, wo der Bundesrat wieder verhandeln will und wo der Maillard unerbittlich findet. Was jetzt auf dem Tisch liegt als Basis von diesen Verhandlungen, das langt nirgendwo her.
Es braucht eine Sicherung des Lohnschutzes, es braucht eine Verbesserung des Lohnschutzes. Die Leute können nicht hören, dass es wird noch mehr Druck auf den Löhnen kommen. Mit diesem Geschäft. Ich denke, das hat keine Chance.
Also ich würde sagen, er startet zumindest mit der besten Chance darauf, Politiker vom Jahr zu werden.
Ja, weil dann seine Sachen auch gönnt, oder?
Kommt genau. Schon auf das kommt es drauf an. Und man weiß ja nie, vielleicht kommt eine Bankenkrise oder eine Covid-Krise und dann ist plötzlich Frau Keller-Sutter oder die Frau Baum-Schneider Politikerin vom Jahr, wer weiß.
Er ist im letzten Herbst in Ständerat gewählt worden. Seine wichtigste Rolle ist aber die momentan als Gewerkschaft, als Chef vom SGB, vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund. Du hast ihn kürzlich an einem Anlass in Yverdon begleitet und zuerst seid ihr in die Beiz gegangen.
Genau, das war Le Tempo, ein Arbeiterbeiz. Man kann dort sehr günstig essen, vor allem natürlich, wenn man es mit Zürich vergleicht. Es sind grosse Portionen, es ist bodenständig und die Leute sind sehr freundlich.
Moi, je vais prendre la planchette à Pérou.
La grande.
Und wir haben dort gegessen, bevor der Herr Maillard vor Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern aus der Region ausgetreten ist, wo die lokale Industrie vertreten. Und das ist wirklich, dann sind wir dort gesessen, dann ist ein Mann am Tisch gekommen und hat gesagt, Monsieur Maillard, merci beaucoup pour votre travail.
Merci pour votre bon travail.
Merci, Monsieur. À bientôt.
Und das hat schon fast ein bisschen ehrfürchtig getönt. Das ist schon noch speziell, gerade in der Romandie, wie die Leute den Maillard da teilweise bewundern. Und er redet dann mit allen über ihre Probleme bei der Arbeit und so weiter.
Hm. Nimmt man ihm das ab, so das Down-to-Earth-mäßige, das er dort in der Beiz ausgestrahlt hat?
Also in der Situation finde ich, nimmt man es ihm schon ab. Manchmal finde ich, übertreibt es ein bisschen, wenn er über seine Wurzeln redet und immer so ein bisschen überbetont, quasi, dass er aus einfachen Verhältnissen kommt und so. Das ist schon immer ein grosses Thema von ihm. Und er lebt jetzt auch in Renault, einem Arbeitervorort eigentlich von Lausanne. Also das heisst schon, er lebt das eigentlich ein bisschen. Er fährt einen Fiat Tipo, so einen blauen Kombi. Mit dem sind wir auch von Bern nach Yverdon gefahren. Und wie er sich anlegt, oder er hat schon dann ein weisses Hemd und einen Jopen an, was ja nicht alle SPler oder Gewerkschaften machen, aber er kombiniert es dann so mit Jeans und so. Also er gibt sich immer Mühe, dass es nicht zu abgehoben wirkt. Und auch in seiner Sprache ist es so, dass er zwar sehr viele Zahlen aus dem Gedächtnis kann zitieren und so weiter, aber er gibt sich immer Mühe, dass er näher bei den Leuten ist. Und das klingt ihm schon auch.
Nicht zu geschleckt.
Ja, genau.
Wie ist er überhaupt zu den Gewerkschaften gekommen?
Also, wer ihn geholt hat damals, und zwar beim ersten Mal, nicht jemand, wo er Gewerkschaftspräsident geworden ist, sondern wo er eben selber Gewerkschafter geworden ist, das war Christian Brunner gewesen, die frühere SP-Präsidentin und eben auch grosse Gewerkschafterin. Und sie nennt er übrigens auch als eines seiner grossen Vorbilder.
In welchem Jahr sind wir so etwa?
Ja, so anfangs von den 2000er Jahren. Und eben Christian Brunner, die nennt er als eines von seinen grossen Vorbilder. Und als er dort eben für die Gewerkschaften geschafft hat, dort hat er wie eine Massenentlassung an den anderen müssen organisieren, respektive den Leuten eben helfen, die quasi dort entlassen werden sollen.
Was war denn seine Rolle dort?
Er hat müssen verhandeln mit der Gegenseite, um die besten Konditionen rauszuholen. Und das hat ihn, glaube ich, schon recht prägt, die Zeit. Also er hat erzählt, dass es eben schon ein spezielles Gefühl ist, wenn man weiss, hey, da sind vielleicht 200 Leute, vielleicht auch manchmal 40. Und man ist jetzt eigentlich verantwortlich dafür, wie es denen künftig wird gehen.
Là, c'était vraiment un apprentissage immédiat, où vous devez, en quelques jours, parce qu'on avait à l'époque un délai de consultation de 10 jours, et vous avez 400 personnes qui perdent leur travail, et vous devez obtenir pour eux soit qu'on sauve des places de travail, soit qu'on trouve un meilleur plan social. Voilà.
Er sagt, er hat dort gelernt zu kämpfen. Das ist übrigens auch eines von seinen Lieblingswörtern. Das braucht er extrem viel, zu battre, kämpfen, oder? Und da hat er eben auch gelernt, seine Hauttür zu verkaufen, also zu verhandeln, was er ja heute sehr oft braucht und auch sehr oft macht, seine Hauttür verkaufen. Und er hat auch dort noch von einer speziellen Verbindung erzählt, wenn man so gemeinsam mit den Mitarbeitenden einen Erfolg verbucht, oder wenn man vielleicht sogar, wenn die sogar gestreikt haben und dann schafft man es, um etwas rauszuholen. Ja, das ist eine spezielle Situation. Und dort ist dann auch dazu gekommen, dass er ein Gewerkschaftslied gesungen hat oder mindestens ein paar Ziele davon.
Je sais pas si vous connaissez ça. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. C'est une magnifique chanson.
Das ist von Bernard Lavalier, obwohl er sonst eher ein Springsteen-Fan ist.
Was hat es mit dem Lied auf sich?
Es geht um einen Arbeiter, der den roten Stahl mit seinen eigene Hand bearbeitet und eben seine goldenen Hand, also es hebt der Arbeiter quasi auf ein Podest. Ist aber auch immer so ein bisschen ironische Töne drin und so. Ja, das spezielle Lied, das kennen wir, glaube ich, in der Deutschschweiz nicht so.
Und das heisst, sie haben zusammen gesungen, wenn sie eine erfolgreiche Verhandlung abgeschlossen haben?
Ja, oder vielleicht auch während der Zeit, oder? Wenn man hat müssen warten, bis man endlich eine Rückmeldung bekommen hat oder so, um sich gegenseitig Mut zu machen oder so.
Ist dann der Aufstieg zum Chef vom SGB wie so organisch verlaufen? Er hat angefangen unter Christian Brunner, hat dann die Massentlassungen verhandelt und ist dann wie immer höher gestiegen. Oder wie ist das gegangen?
Nein, er ist dann zwischendurch einmal weg von der Gewerkschaft, weil er hat ja eine Politkarriere gemacht. Also er war sehr lange im Regierungsrat vom Kanton Waadt und dort hat er ja nicht gleichzeitig Gewerkschafter sein. Aber wo dann der Rechsteiner, der Paul Rechsteiner, der auch SP-Urgestein eigentlich, der kürzlich aus der Politik ausgestiegen ist, und er aufgehört hat, ist er eben dann sein Nachfolger geworden.
Gehen wir zurück in die Beiz, zurück in Le Tempo. Um was geht es dort bei diesem Treffen mit den Gewerkschaftern, die du ihn begleitet hast?
Ja, dort geht es um die AHV. Und er versucht natürlich, das ist das Publikum, das ihm zugewandt ist, die werden alle Ja stimmen für die 13. AHV-Rente und Nein für ein höheres Rentenalter. Aber er bringt ihnen quasi die Argumente, die sie dann natürlich weitertragen sollten, in ihre Reise. Und das macht er eben so ein bisschen eigentlich freihand. Er hat keinen Zettel vor sich oder so, sondern er redet einfach eine halbe Stunde, bringt eine Zahl nach der anderen und dann aber eben auch immer wieder eine Anekdote an der anderen, die quasi zeigt, was für Leute das sind, die eben auf eine 13. AHV-Rente angewiesen werden.
Und wie kommt er an dort beim Treffen?
Ja, er kommt sehr gut an. Also, es gibt auch Leute, die gesagt haben, vorher, als er reingelaufen ist, zwei haben müssen gehen, zwei Frauen, weil sie früher haben müssen raus am nächsten Tag und haben sie gesagt, so schade, jetzt sind wir nur wegen ihnen da hingekommen.
Hat ihm sicher auch gefallen, das zu
hören. Ja, ja, das wird ihm bestimmt sehr gefallen haben.
Ist auch nicht normal, dass Politiker in der Schweiz so fast schon bewundert werden, oder?
Genau, und das finde ich auch ein bisschen befremdlich, oder? Also, bei ihm ist es ja auch so ein schmaler Grat zwischen Selbstbewusstsein und Arroganz. Also, in der Westschweiz, glaube ich, wird das eher so als Selbstbewusstsein wahrgenommen. In der Deutschschweiz hat man dann schon das Gefühl, oi, der haltet aber noch relativ viel von sich. Und er ist sicher ein begabter Politiker, aber die enorme Bewunderung, die ihm da manche eben entgegengebracht haben in Yverdon, die habe ich teilweise fast ein bisschen befremdlich gefunden. Eben fast schon die Ehrfurcht, die man spürt, das ist man sich in der Deutschschweiz zumindest nicht so gewöhnt.
Es geht um die 13. AHV-Rente bei diesem Treffen. Wie viel Meier steckt in der Initiative? Ist das eine Idee, die er hatte, die schon älter ist?
Nein, die Idee stammt von seinem Vorgänger, Paul Rechsteiner, und von Daniel Lampard, dem langjährigen Chefökonom vom Gewerkschaftsbund. Und der Meier hat jetzt einfach den Lead übernommen im Abstimmungskampf. Und den nimmt er auch ernst. Ich habe vorgestern noch mit ihm telefoniert und dann hat er gesagt, bis zur Abstimmung am 3. März hat er etwa 3 Abende bis jetzt, wo er nichts vorhätte, sonst hat er immer irgendeinen Termin in dem Abstimmungskampf. Nur in der Skiferien nimmt er sich irgendwie mal kurz frei. Und dass er das macht, das passt natürlich auch irgendwie, dass er dort vorne ansteht, weil eben er kann Probleme, die manche ältere Menschen haben mit ihrer Kaufkraft, die kann er natürlich gut überbringen. Er kann sie vielleicht auch noch ein bisschen grösser machen, gesamtgesellschaftlich gesehen, als sie effektiv sind. Und gleichzeitig kann er Probleme bei der Finanzierung von dieser 13. AHV-Rente relativ gut kleinreden. Also er sagt, da gibt es überhaupt kein Problem.
Er macht das in der ganzen Schweiz, er tut Land auf, Land ab. Eben nicht nur in Yverdon, sondern auch kürzlich im Albisgütli.
Vielen Dank. Waren diese anderen Ausgaben nicht ein bisschen überflüssig? So überflüssig wie ein Skisaisonabonnement für die Bundesräte zum Beispiel. Also, Herr Blocher, die Schweizer Bevölkerung kommt heute zum gleichen Schluss. Viele auch in ihrer Partei sagen, genug ist genug, jetzt nehme ich meine zusätzliche Rente.
Das war beim traditionellen Treffen von der SVP. Sehr hemdsärmeligen Auftritt. Ich nehme an, das macht er bewusst, oder?
Ja, mit Sicherheit, ja. Man sagt auch über ihn, dass er so der Mann für die grossen Linien ist. Also das hat zum Beispiel der Direktor vom Arbeitgeberverband gesagt über ihn. Also dass er zum Beispiel bei Verhandlungen eigentlich nie Dokumente dabei hätte. Und dass er eben nicht so die kleinen Details dann korrigieren, sondern wirklich das grosse Ganze in dem Sinn sieht. Und im Albisgütli hat er zwar eine Rede vorbereitet, das merkt man schon, weil teilweise liest er ein bisschen ab, aber gleichzeitig spielt er eben mit der Stimmung im Saal. Er macht mal einen Witz über den Herrn Blocher, der singt.
Ich habe die Rede von Herrn Alt-Bundesrat Blocher sehr gut gehört und habe etwas bemerkt, das ich präzisieren möchte. Er hat gesagt, dass er nicht mehr eine Rede im Albisgütli halten wird, aber er hat nicht versprochen, nicht mehr zu singen. Ob es eine gute Nachricht ist oder nicht, das weiß ich nicht. Das wird die Zukunft uns sagen.
Ja, und er positioniert sich relativ klar, ohne abgehoben zu argumentieren. Und weiss auch genau, wer er da vor sich hat als Publikum.
Und das kommt eigentlich erstaunlich gut an bei der SVP.
Genau, obwohl das ja seine politischen Gegner sind, ganz generell, oder, von der SP. Er ist ja ein SP-Politiker, aber eben auch in dem Abstimmungskampf, weil die SVP führt ja das Nein-Lager an. Aber eben, er redet dann zum Beispiel von seinem Grossvater, der Bauer war, und dann hat er natürlich die Leute schon fast in der Tasche, oder zumindest einen Teil von der SVP.
Gerade auch bei Parteien, die so Führungs- Rolle sehr wichtig sind und sehr ausgeprägt sind. Nehme ich an, dass auch Linke, die halt so einen gewissen Machtanspruch, so ein bisschen mackenmässig daherkommen, halt auch wegen dem gut ankommen, oder?
Ja, also in der Westschweiz gibt es ja auch so eine Gruppe von SP-Politikern, oder man muss eigentlich sagen, es hat sie gegeben, wo eine Weile lang Alpha-Männer genannt worden sind. Also das sind die Leute um den Christian Löwra, der ehemalige Parteipräsident von der SP, der Alain Berset, der Ex-Bundesrat, und eben der Pierre-Yves Maillard. Er ist jetzt eben so ein der Letzte aus dieser Gruppe, die eigentlich noch politisiert. Und die haben jahrelang ihrem Kanton und ihrer Partei dominiert. Es hat auch für Frauen in dieser Zeit relativ wenig Platz gehabt in den SP-Kantonalparteien dort. Inzwischen ist das anders. Da gibt es zum Beispiel die Rebecca Ruiz im Kanton Watt, eine Gesundheitsdirektorin. Aber wie dem auch ist, das Alpha-Männer-Image, das ist eben vielleicht auch eine Erweiterung von dem Selbstbewusstsein, das dann teilweise fast in Arroganz übergeht, die ich erwähnt habe. Und das finde ich schon noch interessant, wie man das in der Romandie beobachten kann. Also man hat es zum Beispiel auch im letzten Herbst gesehen in Genf bei den Wahlen, wo der Mauro Boccia und der Carlos Omaruga gewählt sind, auch zwei so gestandene Herren, die sehr ein gesundes Selbstbewusstsein haben und wo Lisa Mason als Grüne, als junge Ständerätin abgewählt worden ist. Und ich glaube, das hat eben dort sowohl bei den MCG-Wählern, also dem rechten Protestbündnis, das es dort so ein bisschen gibt, und bei den linken Wählern hat das verfangen. Also ja, das ist etwas, was auf beiden Seiten, vielleicht gerade so bei den Polparteien, einfach nach wie vor gut ankommt.
Merkt man es auch im persönlichen Umgang, zum Beispiel mit dir?
Nein, das würde ich nicht sagen. Also er ist jetzt nicht belehrend oder so, weil er jetzt einer jüngeren Frau gegenübersteht. Also er weiss ja auch quasi eben, was seine Rolle ist. Also ich würde auch sagen, er ist schlau genug, um das nicht zu machen, quasi paternalistisch zu wirken.
Seine wichtigste Gegenspielerin eigentlich bei dieser AV-Vorlage ist die neue Innenministerin, Elisabeth Baum-Schneider. Politisch sind die beiden aber nicht so weit voneinander entfernt eigentlich.
Genau, also die Elisabeth Baum-Schneider, das ist ja bekannt, die hat sehr pointiert links politisiert, wie eben auch der Maillard. Und sie kennen sich natürlich auch schon lange. Sie sind persönlich befreundet. Sie hat auch eine Katze von ihm einmal geschenkt bekommen. Also es ist wirklich, glaube ich, irgendwie eine Freundschaft, die sie auch verbindet. Und das ist natürlich schon noch speziell jetzt, weil er zum Beispiel gesagt hat, ein Grund, warum er nicht kandidiert hätte für den frei werdenden Bundesratssitz bei der SP, sei, weil er sonst die ganze Gewerkschafts- und SP-Vorlagen hätte müssen bekämpfen. Oder er hat gefunden, er sei wahnsinnig schlecht drin, für etwas einzustehen, wo er nicht eigentlich dahinter steht. Und das ist genau das, was sie jetzt machen muss. Und sie hat ja freiwillig in das Departement gewechselt, aber das wird ihre Führprobe, oder? Ob sie jetzt die 13. AV-Rente, das Nein zu dieser 13. AV-Rente, die der Bundesrat vertritt, kann überzeugend vertreten, ob man das ihr abkauft.
Nicht nur bei der AV spielt der Pierre-Yves Maillard eine grosse Rolle. Sein zweites grosses Thema dieses Jahr ist Europa.
Ce n'est pas nous qui demandons cette négociation. C'est la Suisse, c'est le gouvernement suisse qui demande cette négociation. Et l'Union européenne qui demande une adaptation, une mise en cohérence.
Was ist hier genau die Ausgangslage?
Also der Bundesrat will wieder mit der EU verhandeln. Das ist, weil die EU sagt, sie will die bestehenden Verträge, also die bilateralen 1 und 2, nicht erneuern, ohne dass die Schweiz sogenannte institutionelle Fragen klärt. Und bevor jetzt alle Hörerinnen und Hörer abstellen, damit sind so Grundsatzfragen gemeint, oder? Wenn sich die EU und die Schweiz streiten, wer entscheidet dann zum Beispiel? Ja, und wenn der Bundesrat jetzt so ein neues Paket von Abkommen aushandelt, wenn das gelingen wird, dann wird es 100%ige Abstimmung geben dazu und dort werden eben Gewerkschaften dann wieder wichtig. Und okay, damit auch der Herr Maillard.
Wie steht er denn jetzt zu diesen anfangenden Verhandlungen?
Also er kritisiert die bisherige Ausgangslage relativ scharf. Er sagt, das Paket, das man hat mit der EU oder die Grundlage für die Verhandlungen, das lange so sicher nicht. Vor allem zum Beispiel bei der Speisenregelung hat er wahnsinnig Angst, dass das quasi den Schutz der Löhne in der Schweiz gefährdet. Und er sagt darum, also wenn das Verhandlungsresultat ist, das am Schluss rauskommt, dann ist er weg vom Fenster und mit ihm auch Gewerkschaften. Und gleichzeitig sagt er aber auch dazu an, dass es da muss Verbesserungen geben, weil er auch noch Kompensationen im Inland. Also dass man den Lohnschutz einfach mit ganz unabhängigen Massnahmen eigentlich verbessert.
Hat er denn so viel Macht, wie man ihm zuschreibt in diesem Thema?
Ja, seit Jahren ist halt die Ausgangslage im Europastreit immer ein bisschen gleich. Oder die SVP, die will keinen neuen Vertrag mit der EU, das ist klar. Und wenn jetzt auch Gewerkschaften Nein sagen, dann gibt es eine sogenannte unheilige Allianz, weil dann tun sich beide Seiten vom politischen Spektrum gegen das Paket richten und dann wird es wahnsinnig schwierig in einer Volksabstimmung. Und das heisst, Meier, seine Macht ist eigentlich ausgerechnet wegen der SVP so gross.
Vielleicht kommt er auch der Arm so gut an, mal etwas Gütli.
Das kann natürlich auch gut sein.
Du hast gesagt, wie er gelernt hat, verhandeln bei diesen Massenentlassungen in den frühen 2000er-Jahren unter Christian Brunner. Sieht man das jetzt im Europa-Dossier auch? Ist er so ein guter Verhandler?
Also er geht einfach wirklich voll rein. Also er macht von Anfang an seine Forderungen extrem klar. Was natürlich auch ein grosses Risiko ist, das er eingeht. Weil er quasi sagt, das werden wir nie unterschreiben.
Also, il faut être très clair. Je n'ai aucun problème de faire un... S'il faut le faire, on fera une opposition à ce texte.
Das heisst, ja, er geht davon aus, dass es definitiv Verbesserungen wird geben und sonst kann er das Paket nachher nicht mehr verkaufen, seine Leute. Er sagt selber über sich, er hasse es zu verhandeln. Das finde ich noch interessant. Er denke auf Märkte, zum Beispiel im Ausland, denke er nie verhandeln. Und wenn, dann hätte es am liebsten möglichst schnell verhandelt, irgendwie 10 Tage Frist, eben wie bei einer Massenentlassung, grosser Druck und dann hat man schnell eine Lösung und dann kann man es quasi ablecken. Und das sagt auch der Pascal Brulli über ihn. Das ist ein langjähriger, eigentlich wäre er ein bisschen der Gegenspieler, weil er ist ein FDP-Regierungsrat war, wo der Meier für die SP im Regierungsrat gesessen ist. Aber die zwei, die haben so viele Deals gemacht, wie wahrscheinlich noch wenige vor ihnen. Sie haben auch den Spitznamen «Bruyère et Malice», also das heisst auf Deutsch so etwas wie «Nebel und Intrige», haben sie bekommen, weil sie eben so viel gemischelt haben. Und der Brulli, der sagt über den Meier, er will manchmal einfach zu schnell zu viel. Aber er weiss es auch gleichzeitig Forderungen zu stellen und er ist auch oft erfolgreich in Verhandlungen. Und eben jetzt geht er quasi voll rein und rechnet damit, der Bundesrat, der muss ihm einfach entgegenkommen, wenn er das Paket vor dem Volk will durchbringen.
Kleine Klammer, die sitzen jetzt zusammen im Ständerat und sind immer noch die beste Buddies. Du hast sie, glaube ich, gesehen, wie sie miteinander so ein bisschen kutschieren.
Ja, genau. Ich wollte mit dem Herrn Brulli reden über den Herrn Meier. Und nachher ist der Meier so rausgekommen aus dem Ständeratssaal und läuft so an und haut dem Brulli auf die Schulter. Und das ist schon so ein bisschen, ja, das Buddy-Gehabe, das recht ausgeprägt ist bei den beiden.
Wattländer Bromance. Ist auch eine Möglichkeit, dass sich der Meier verpokert bei diesem Europa-Dossier?
Er findet natürlich nein, weil er sagt, Europa ist jetzt nicht per se ein Selbstzweck. Also der Lohnschutz sei heilig und das sei auch das Erfolgskonzept der Schweiz. Und wenn die EU dann halt nicht will, dann will ich sie halt nicht. Aber es ist ja schon so, bis jetzt tut es der Schweiz nicht so fest weh, dass Beziehungen mit der EU erodieren. Man merkt es zum Beispiel in der Forschung oder so oder in der Medizinaltechnik, aber das sind so ein bisschen Teilbereiche und für das Grosse und Ganze der Bevölkerung ist es nicht so spürbar. Und das Risiko ist halt einfach, wenn man jetzt kein neues Abkommen hat, dann könnte es irgendwann der Schweizer Wirtschaft tatsächlich wehtun und dann könnte es auch den Arbeitnehmenden, die der Meier ja vertritt, wehtun. Und das Risiko, das würde dann in dem Sinn eingehen, wenn er am Schluss tatsächlich Nein sagt. Ein Meier, sein Problem ist halt, wenn sich jetzt die EU bei dem kleinen Punkt, den er da schon erwähnt hat, der ihm absolut nicht passt, bei diesen Spesenregelungen nicht bewegt, dann kommt er quasi nicht mehr raus aus diesen Nummern. Oder er kann dann nicht sagen, hey, wir haben aber im Inland die und die und die Kompensationen bekommen, weil er öffentlich gesagt hat, nein, das geht beides so einfach nicht.
Wenn man jetzt zulässt, kommt das Bild über von einem Mann, der mit seinem Fiat durchs Land fährt und eine Initiative gönnt, gleichzeitig ein neues Abkommen verhandelt mit der EU. So ein bisschen metamässig. Ist es nicht ein bisschen ein überholtes Bild, der mächtige Gewerkschaftsboss, der alles im Alleingang entscheidet?
Also zuerst muss ich noch sagen, die Initiative ist natürlich noch nicht gewonnen. Und auch wenn sie jetzt eine höhere Zustimmung hat, die geht immer noch mal runter. Also das ist noch nicht ganz gegessen. Aber es ist natürlich ein bisschen personalisiert und so. Oder es ist auch nicht er allein, der das Ganze gewöhnt. Es sind bei diesen Gewerkschaften noch andere Leute rum. Es ist Vanya Leva, die irgendwo noch eine Rolle spielt. Es ist auch der Daniel Lampert, den ich schon erwähnt habe. Also es sind andere Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, die sich natürlich auch für das einsetzen und die auch werden wichtig sein werden, wenn das dann tatsächlich klingt. Aber es ist schon so, dass er eine außergewöhnliche Rolle spielt für die Schweiz, wo eben eigentlich Einzelpersonen nicht so wichtig sind. Eben weil er irgendwo überall seine Finger im Spiel hat, weil er wahrscheinlich einfach die Ochsentour gemacht seit Jahren in der Politik ist und viel Kontakt hat auch und weiss, mit wem er wann muss reden.
Also vielleicht auch Politiker vom Jahr.
Ja, zum Glück vergibt ja die Auszeichnung in der Schweiz niemand. Das heisst, ich kann es jetzt eigentlich einfach sagen, ohne dass mich dann jemals jemand prüfen kann, ob es wirklich so ist. Ich würde sagen, es hängt schon sehr stark davon ab, ob er die 13. AV-Rente gewinnt. Wenn er dort verliert und sich dann vielleicht tatsächlich noch verpokert mit Europa, dann wird er dann vielleicht auch der Politverlierer vom Jahr sein. Aber die Chancen stehen für ihn tatsächlich nicht so schlecht.
Danke, Larissa.
Danke dir, Philipp.
Den Text von Larissa Riem würde ich sehr gerne im Episodenbeschreibung verlinken und euch ans Herz legen. Das war sie, unsere Apropos-Folge zum Gewerkschaftsboss und Ständerat Pierre-Yves Maillard. Ich habe gesprochen mit der Tamedia-Bundeschefin Larissa Riem. Ich heiße Philipp Loser. Wir hören uns morgen wieder. Danke fürs Zuhören. Tschau zusammen.